Von Bullen und Bären, der Podcast des Börse Express. Powered by Dadat Bank. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at/podcast. Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Herzlich willkommen zu Von Bullen und Bären, dem Podcast von Börse Express, powered by Dadat Bank, rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Chefredakteur des Börse Express und mir zur Seite sitzt wie oft Ernst Huber, Mitglied des Vorstands der Shellhammer Capital Bank und dort etwa für die Online-Bank Dadat verantwortlich. Hallo Ernst.
Robert, grüß dich. Grüß Gott.
Studiogast begrüße ich heute Alois Wögerbauer, Geschäftsführer der drei Banken Generalica AG, eher vielfach ausgezeichneter Fondsmanager, speziell für österreichische Aktien und renommierter Marktstratege. Die Gesellschaft hat mehr als 12 Milliarden Euro an Kundengeldern in der Veranlagung, ist damit eine der größten Kapitalanlagegesellschaften Österreichs. Hallo Herr Wögerbauer.
Hallo und schöne Grüße aus Linz.
Die Grüße aus Wien retour. Nach 5 Monaten des heutigen Jahres interessiert mich ein Zwischenfazit von euch zum bisherigen Marktgeschehen. Fix ist wohl, dass sich die zu Jahresbeginn, also eigentlich schon vor Jahresbeginn, erwartete Zinssenkungsfantasie für Europa und speziell die USA immer weiter nach hinten verschoben hat. Den Aktienkursen hat das bis dato nicht geschadet. Herr Wögerbauer, warum eigentlich?
Weil die Aktienmärkte derzeit die besser als erwartet laufende Konjunktur und auch die durchaus gut laufende Berichtssaison der Unternehmensgewinne höher bewerten als die zurückgeschobenen Zinsfantasien. Das war ja die Erkenntnis des Jahres 2024, dass die Konjunkturpessimisten einmal mehr nicht recht bekommen haben und dass eigentlich die Konjunkturerwartungen vor allem in den USA nach oben revidiert wurden. USA redet man jetzt schon von 2,6-2,7%. Die Weltwirtschaft wächst zwar auch knapp 3%. Wir in Österreich und Deutschland müssen aufpassen, dass wir unser Konjunkturbild, das eher mau ist, nicht global ausrollen.
Okay. Ernst, was war denn für dich bisher, ich sag, die größte positive Überraschung des Jahres und worauf hättest du lieber verzichtet?
Nein, ich kann das immer wiederholen, was der Herr Wögerbauer gesagt hat. Natürlich die Konjunktur weltweit, die besser läuft, als wir hier in Europa vor allem auch sehen, und das hat automatisch positive Auswirkungen, Impact auf das Transaktionsverhalten unserer Kunden. Also die Transaktionen im ersten Quartal waren deutlich höher als im Vergleich zum Jahr 20 und 23. Wir sind da fast, also ich sage jetzt als Startup, wir sind auf einem neuen Rekordniveau unterwegs, was Kundentransaktionen betrifft. Und automatisch, wenn die Märkte gut laufen, dann heißt es auch automatisch, dass man mehr neue Kunden akquirieren kann oder gewinnen kann für unser Geschäft. Also für uns war es durchwegs sehr, sehr positiv, das erste Quartal auf der Wachstumsseite, auf der Transaktionsseite, die Kursentwicklung hat gepasst. Also noch viel schöner geht es ja fast nicht.
Herr Wögerbauer, Stand jetzt sieht es so aus, als ob die EZB quasi einen eigenen Weg geht in die US-Fed beim Zinssenken davonläuft. Da hätte ich 2 Anlageideen. Europäische Anleihen wegen Kursgewinnhoffnungen und US-Anlagen wegen eines zu erwartenden Währungsgewinns. Wo hakt es in meiner Gedankenwelt?
Es hakt grundsätzlich nicht. Also beide Anlageideen sind nachvollziehbar. Man muss halt immer aufpassen, was ist denn schon im Markt gepreist? Und die These, dass die EZB vor der US-Fed senken muss und wird, ist der Marktkonsens. Das heißt, das ist ja im Markt drinnen. Und daher sollte man von der EZB-Zinssenkung, die dann im Juni kommen wird, von der ersten keinen riesigen Marktimpact erwarten. Aber vom Grundsatz her teile ich das, dass vieles dafür spricht, sich die Anleihezinsen in der Eurozone für längere Perioden zu sichern. Wir haben auch verlängert bei uns im Haus auf 5-6 Jahre. Und ich glaube auch, dass der US-Dollar strategisch auch für die kommenden Quartale durchaus eine starke Währung sein sollte. Das heißt, beide Anlageideen teile ich. Aber wie schon erwähnt, vieles davon scheint mir auch bereits vorweggenommen, weil es Marktkonsens ist.
Mhm. Ernst, wie sehr schaust du denn bei deiner Veranlagung auf so Dinge wie Zinsprognosen? Oder hast du eine langfristig ausgerichtete Strategie, die sich eben nicht am Tagesgeschehen orientiert? Und wohin strömt das Geld eurer Anleger? Ist der Anleihenbereich?
Also ich persönlich bin immer langfristig unterwegs und ich bin niemand, der Städte kauft und verkauft. Da hätte ich auch gar nicht die Zeit dafür, einfach ordentlich und sauber investieren. Was die Kunden bei uns betrifft, auch das hat sich nicht grundlegend verändert. Der Kunde ist immer stark aktienlastig bei uns. Natürlich ist ein bisschen was jetzt dazugekommen. Durch Anleihen, auch durch das höhere Zinsniveau, ist das wieder spannender geworden. Das Thema war ja vor 2 Jahren, das ist ja fast ein Jahrzehnt nicht existent bei unseren Kunden. Und hier passiert schon auch wieder was, dass auch einzelne Anleihen gekauft werden, aber genauso auch Anleihefonds. Da hat sich schon ein bisschen was verändert von der regionalen Aufteilung her. Ist immer ganz, ganz stark Deutschland, Amerika und auch Österreich. Aber ja, also man sieht schon, Amerika hat vor 10 Jahren bei unseren Kunden nicht die Rolle gespielt, wie sie heute spielt. Also da hat sich schon was verschoben, verändert, vor allem auch durch die ganzen Digitalisierungsfirmen oder im technischen Bereich. Die ganzen Deckes in Amerika, das hat schon einen riesen Impact auf unsere Kunden auch gehabt. Also da hat sich wirklich was verändert. Ein bisschen weg von Europa in Richtung Amerika. Also das sieht man ganz klar bei unseren Kunden. Und ein zweites Thema, hat der Herr Wögerbauer wahrscheinlich nicht so gerne, aber was man auch merkt, das ist, dass einfach immer mehr in ETFs marschiert. Also gerade der Junge bei den Sparplänen, da werden fast nur noch ETFs gemacht. Unglaublich, also ich würde sagen, 80-90% der Neuabschlüsse von Sparplänen passiert mit ETFs. Und ich glaube, das ist in Deutschland noch viel extremer als es, ich weiß, dass dort extrem ist, wir haben ja dort auch eine Gesellschaft. Aber auch in Österreich merkt man das ganz, ganz stark auch in diese Richtung. Ja, das ist ein allgemeiner Trend einfach, ja.
Bleiben wir beim Geldstrom der Anleger. Und Herr Wögerbauer, ich weiß, dass man da nichts pauschal sagen kann. Ich versuche es aber trotzdem. Wenn mein Investment ein Mischfonds wäre, welche Aufteilung würden Sie derzeit bei einem Durchschnittsösterreicher sofort als Lösung einfallen? So ein 60-40-Portfolio, 40-60?
Ja, ich würde sagen, Aktienquoten bis zu 50% auf jeden Fall. Global. Unbedingt global, also bitte nicht ein rein europäisches Portfolio, sondern wir empfehlen schon etwa 60% des Aktienteils in den USA zu haben. Dann würde ich etwa 40% in Anleihen geben, dort auch bewusst etwas mutiger sein. Man findet derzeit auch im Bereich höher verzinste Anleihen, Hybridanleihen, muss man sich alles genau anschauen, klarerweise, aber da findet man schon sehr interessante Dinge, wo man schöne Renditen darstellen kann, wo es relativ einfach ist, eine Renditeerwartung von über 4% sich für 5-6 Jahre zu sichern. Und wir waren schon immer, und auch ich persönlich, und wir bleiben es auch, Goldbeimischer. Das hat jahrelang ab und zu ein bisschen genervt, weil Gold ab und zu auch nicht das gemacht hat, was wir erwartet haben. In den letzten Monaten wurde man wieder belohnt dafür. Das heißt, Gold kann man nicht timen. Wir sehen Gold auch als strategische Beimischung und nicht als taktische. Und wir finden generell auch den Rohstoffsektor spannend, speziell die Industriemetalle um Kupfer und Co. Und haben hier sowohl auf der Rohstoffseite als auch auf der Seite der Rohstoffunternehmen in den letzten Wochen eher unsere Positionen erhöht. Das heißt, die Portfoliokonstruktion ist eigentlich wieder super spannend. Das war ja einige Jahre ziemlich mühsam, weil wir im Anleiheteil ja nicht gewusst haben, was wir machen sollen im Nullzinsumfeld. Jetzt haben wir wieder alle Assetklassen, die uns offen stehen, Anleihen, Aktien, Gold und auch Rohstoffe. Und daher ist die Portfoliokonstruktion momentan wieder genauso, wie wir es als Börsianer, die wir von Herzen sind, genauso wie wir es lieben.
Was ist denn der Unterschied zwischen strategischer und taktischer Position?
Eine strategische Position nehme ich ein mit dem festen Vorsatz, sie nicht zu verändern. Ich kann vielleicht an Gewichtungen drehen, aber unter strategisch meine ich, wir haben Gold jetzt seit 6-7 Jahren strategisch in den Mischdepots drinnen und haben nie darüber nachgedacht, die Goldposition zu verkaufen, zu liquidieren. Man dreht an den Gewichtungen, aber man bleibt strategisch investiert. Taktisch wäre, wenn ich jetzt sagen würde, nur ein symbolisches Beispiel, ich glaube, dass China die nächsten Monate ein Comeback feiert, dann kann man taktisch das machen. Aber immer mit der Idee, das nicht jetzt unbedingt blind durchzustehen, sondern mit sehr kurzfristigen Horizonten. Und ich glaube, jedes Investment, das kann ich auch wirklich Anlegern empfehlen, wir machen es so im Haus, sollte man auch mit diesem Marshall versehen. Es gibt Dinge, die macht man taktisch und die schaut man dann auch nicht mehr an, was auch die Fehlerquote deutlich reduziert. Und dann gibt es einfach Dinge, die ergibt halt die Zeit und da muss man halt auch flexibel sein und halt diesen Markttrend für einige Wochen, Monate oder Quartale dann taktisch auch spielen, wie man es nennt.
Ernst, sind Mischfondsprodukte, die bei euren Anlegern, ihr habt eher die Selbstentscheider, gekauft werden oder präferieren die persönliche Auswahl an Aktien- und Anleihenfonds? Anleihen sind ja auch ein Segment, das die Wiener Börse gerade in den Fokus stellt.
Absolut, ja. Also wir haben im Vorfeld gesagt, der Kunde bei uns ist eh immer stark aktienlastig. Das Thema Mischfonds war auch eher reduziert die letzten Jahre, aber durch das sich veränderte Zinsniveau oder durch wieder attraktivere Zinsen ist das absolut wieder stärker in den Fokus gekommen. Genauso wie einzelne Anleihen ist auch der Mischfonds wieder zurück und wird auch wieder deutlich mehr gekauft oder ja ist als Anlagevehikel verwendet, als das einfach vor 2-3 Jahren noch der Fall war. Ich würde sagen, auf alle Fälle spannend und wird auch von den Kunden wieder genutzt.
Herr Wögerbauer, Sie haben es vorher erwähnt, wenn ich mir die weltweite Konjunkturentwicklungskarte ansehe, gehören Österreich und Deutschland zu den Schlusslichtern. Sind jetzt aber genau jene beiden Länder, die bei Herrn und Frau Österreicher traditionell bei der Aktienveranlagung am meisten investiert sind. Sollte man so etwas wie ein Homebias investieren überdenken?
Ja, es kommt auf die Dimension an. Ein gewisser Homebias, das teile ich auch. Ich bin auch leidenschaftlicher Österreich-Fan, das ist ja bekannt. Aber es geht halt um die Dimension letztendlich. Es sollte nicht die Kernposition sein, sondern dieser Homebias sollte eine Beimischung sein. Und wenn jetzt ein österreichischer Anleger oder eine Anlegerin 5% in Österreich hat, dann ist das ein klarer Homebias im Vergleich zur globalen Welt, aber schon auch eine markante Übergewichtung. Und eines muss man auch dann immer wieder klarstellen, das wird auch immer wieder verzerrt wahrgenommen. An der Börse investieren Sie in Unternehmen und nicht in Volkswirtschaften. Das ist ein riesen Unterschied. In Österreich, wo macht denn eine Andritz, nur meinen Namen zu nennen, das Geschäftsvolumen? Das heißt, bitte dann nicht vermischen. An der Börse kauft man Unternehmen, aber sie investieren nicht per se in eine Volkswirtschaft.
Mhm. Ernst, hat sich bei euch, bei euren Anlegern in der Einzeltitelauswahl zuletzt was getan oder gilt Hauptsache glorreiche 7?
Ich glaube, das glorreiche 7, da ist schon was dran, aber wie ich es im Vorfeld schon gesagt habe, immer, also der Fokus hat sich verschoben, immer stärker Richtung Amerika. Natürlich kauft der Kunde österreichische Werte, wir haben ja gute Gesellschaften bei uns im Hause, aber denen wird es halt oft nicht ganz einfach gemacht, glaube ich, kann man auch dazu sagen. Natürlich auch deutsche Werte, in die viel investiert wird, weil diese Unternehmungen kennen die Kunden und aufgrund dessen, man investiert halt dort, was man kennt, aber wie bereits erwähnt, es hat eine Verschiebung gegeben und das ist nicht wegzudiskutieren. Und da sieht man, in Wirklichkeit zeigt es auch das konjunkturelle Bild. Also wenn man sich mehr Chancen von amerikanischen modernen Unternehmungen erwartet als vom europäischen Kontinent, dann gibt es hier eine Verschiebung. Also der Anleger reagiert da relativ schnell drauf. Ja.
Herr Wögerbauer, wenn dieser Homebias eh nicht so schlimm ist, wie ist denn Ihr 3 Banken Österreich vor aufgestellt? Also ich habe mir das gestern angesehen und würde sagen, AT&S, Don't, Co. sowie Kontron, die ehemalige S&T. Und jetzt verzeihen Sie den Ausdruck, aber dürften so etwas wie die größten Einzeltitelwetten sein bei Ihnen. Was erwartet mich als Anleger bei so einem Investment bei Ihnen?
Es erwartet jeden Anleger aktives Fondsmanagement, das heißt klare Wetten. Wette ist immer so ein eigentlich irreführendes Wort. Man sollte dann Wette ersetzen mit Überzeugung, dann ist es vielleicht besser verständlich. Das heißt, es wird nicht der ATX nachgebaut, was auch im Übrigen gar nicht geht, weil wir bei Investmentfonds ja maximal 10% je Emittent kaufen dürfen und die erste Bank im ATX ja bekannterweise mit fast 20% gewichtet ist. Das heißt, es ist ein Portfolio aus eben den Unternehmen, wo das Asset Management die größte Überzeugung hat und relativ zum Index, ja, sind das derzeit eine Do & Co., sehr zufrieden damit, eine AT&S gar nicht zufrieden damit derzeit, aber so ist halt das Leben eines Asset Managers. Aber es sind immer die größten Überzeugungen des Fondsmanagements und ein Portfolio aus konzentrierten Titeln. Und was wir auch machen, das ist immer auch eine Festlegungssache, wir mischen auch bei Unternehmen, die aus Österreich kommen, die in Österreich ihren Firmensitz haben, die aber an einer Auslandsbörse notieren. Aktuell sind das klassisch eine Kontron, wurde schon erwähnt, eine Pira Mobility und auch eine RHI, wobei die letztere beiden auch in Wien eine Zweitnotiz haben. Das heißt, auch das kommt bei uns vor. Es muss aber der Firmensitz in Österreich sein.
Und da gibt es eine Gesamtidee hinter diesem Fonds, also entweder von einem konjunkturellen Bild her oder branchenmäßig angesehen, oder ist das Einzeltitel-Auswahl und das ergibt sich zufällig dann das Portfolio?
Genau, also es ist klassisches Bottom-up-Management, wie man es nennt, sprich fundamentale Analyse, weil mit eine Branchengewichtung in Wien zu machen, ist da relativ mühsam bis sinnlos, weil viele Unternehmen viele Branchen eh nur aus einem Unternehmen bestehen. Insofern habe ich ja nicht so viele Möglichkeiten. Und Wien hat halt auch die Facetten, die es hat, das ist ja nicht neu. Wenn ich jetzt sagen würde, ich setze auf die Branche Gesundheit, dann finde ich in Wien nichts. Wenn ich sage, ich setze auf die Branche Technologie, dann finde ich in Wien ein bis zwei Unternehmen. Wenn ich sage, ich setze auf Industrie und auf Finanzwerte, dann finde ich sehr, sehr, sehr viele Unternehmen. Das heißt, das ist auch immer dann das Merkmal der Wiener Börse, dass sie dann natürlich etwas hinterherhinkt, wenn so wie zuletzt in den letzten zwei, drei Jahren das große Geld in die großen Technologiewerte fließt, weil diese Branche in Wien eigentlich faktisch kaum bis nicht besetzt ist.
Sie haben fundamentale Kennzahlen erwähnt. Worauf legen Sie denn besonderes Wert oder Augenmerk?
Auch hier gibt es keine klare Festlegung. Das wäre schön, aber das funktioniert nicht. Viele Anleger glauben immer, es gibt hier eine Formel, eine Kennzahl. Nein, man muss sich jedes Unternehmen speziell anschauen. Sie können ja eine Versicherung nicht gleich bewerten wie einen Ölkonzern oder Immobilienaktien. Gut, die gibt es ja nicht mehr viel in Wien, das sind ja schon alle quasi weggekauft worden, die meisten zumindest. Das heißt, für jede Branche gibt es ein Qualitätskriterium. Das alte KGV kann für ein Industrieunternehmen eine gute Hilfe sein. Ein KGV ist bei einem Immobilienunternehmen sinnlos letztendlich. Und so muss man sich halt von jedem Unternehmen ein Bild machen und dann schauen, welche Parameter da und dort dann am besten passen. Aber es gibt nicht ein Konzept, wo wir sagen, mit diesem Filter wird alles genau analysiert, weil auch typisch eine Bank muss man auch ein bisschen anders bewerten als ein Ölunternehmen.
Na, vielleicht, wenn Sie so uns ein Beispiel geben könnten, eines Ihrer Übergewichtungen, was Sie denn daran gefallen hat, beziehungsweise wie Sie darauf gekommen sind. Unternehmen können Sie sich aussuchen.
Also, jetzt könnte ich jetzt eine Stunde reden, aber das werde ich vermeiden. Vielleicht zwei Beispiele. Ein Beispiel ist Do & Co. Die Aktie erscheint auf den ersten Blick jetzt nicht billig. Also wenn Sie klassische Kennzahlen nehmen, traditionelle Kennzahlen, dann erscheint die Aktie ja, sicher nicht als Schnäppchen. Aber es ist aus meiner Sicht die größte Wachstumsstory an der Wiener Börse. Also wenn man sich anschaut, wie die Zuwachsraten in den letzten Jahren waren, wenn man sich anschaut, wie die in den kommenden Jahren sein werden, aufgrund der Neuabschlüsse mit vielen Fluglinien, ist alles bekannt und kommuniziert, dann ist Do & Co. aus meiner Sicht eine echte Wachstumsstory. An der Nasdaq würde man jubeln und irgendwelche krasse Kursziele draufschreiben, an der Wiener Börse ist das halt nicht ganz so einfach. Aber hier ist ein Beispiel, und dann habe ich es erwähnt, wo man aufgrund des Wachstums, das kommen wird, mit der Bewertung großzügig sein sollte. Auf der anderen Seite ist ein Unternehmen Andritz, weil es auch eine der größten Übergewichtungen ist. Ja, das ist eher dann traditionell. Die haben einen tollen Auftragsbestand, haben sich super diversifiziert und haben einfach, was die Bewertung betrifft, bei einem KGV von unter 10 und einer Dividendenrendite von jenseits 4%, die haben halt letztendlich sowohl in ihrer eigenen Historie als auch in Relation zur Peer Group aus unserer Sicht einen Bewertungsabschlag und sind daher einfach attraktiv bewertet. Das heißt, es gibt immer beides. Man muss halt immer schauen, welches Unternehmen hat man in welcher Branche.
Die Drei-Banken-Gruppe hat natürlich nicht nur einen Österreich-Aktienfonds, sondern diverse andere auch. Welche Ihrer Fonds stellen Sie denn sonst gerne in die Auslage? Und Sie haben vorher, ja, oder wie ist Ihr Urteil zu Ansicht grundsätzlich zu Sachwerten? Wie natürlich Gold auch, das haben Sie ja vorher schon erwähnt, Sie sind positiv derzeit gestimmt. Wie hoch ist denn, das habe ich vorher vergessen, denn die strategische Gewichtung bei Ihnen? Ist das 5%, 3%? Und warum sind Sie denn längerfristig jetzt positiv? Hat das auch etwas mit Inflationsaussichten zu tun? Oder ist das jetzige Aufholen des Preises einfach ein Nachholeffekt gewesen?
Genau, grundsätzlich sind wir seit Jahren schon ein Haus, das sagt, Sachwerte sollten auch strategisch, sagen wir wieder bei dem Begriff, strategisch in jedem Depot drinnen sein. Aber nicht als das Einzige. Man braucht natürlich auch Technologie. Aber Sachwerte sind einfach ein Stabilisator, weil Sachwerte zwei Vorteile haben. Sie sind weniger konjunkturresistent und sie sind weniger zinssensitiv und auch bieten einen sehr guten Inflationsschutz. Warum Gold gerade jetzt gestiegen ist, auch hier ganz ehrliche Antwort, ich könnte jetzt vieles sagen, ich weiß es nicht. Die Frage ist, warum ist es nicht längst gestiegen? Gold ist so nicht zu timen. Persönlich halte ich davon am meisten, und diese These ist auch die, die darüber steht, dass wir eines sehen, wir sehen eine gute Konjunktur, aber diese gute Konjunktur ist schon auch erkauft durch deutlich steigende Staatsschulden in den USA, in China und eigentlich auch global. Und dann bleibt halt die Frage, wie denn auch die USA bei so hohen Zinsen diesen Schuldendienst dann managen wird in den kommenden Jahren. Das heißt, dieses Staatsschuldenthema ist sicher keines, das uns in den kommenden Wochen quälen wird. Aber auf Sicht denke ich schon, dass die Nationalbanken alle wieder Interesse daran haben werden, dass die Zinsen unter die Inflationsraten gedrückt werden. Und das ist aus meiner Sicht immer der beste Treiber für Gold. Und eine Gewichtung, damit nicht jetzt das zu einseitig wird, wir haben intern festgelegt, dass wir diese Assetklasse bei maximal 10% begrenzen, 10% der Strategie. Ja, und jetzt haben wir halt so 5-7%, je nachdem. Aber wir gehen nicht über 10%. Aus grundsätzlichen Gründen. Auch wenn wir noch so euphorisch wären, über 10% halten wir für zu viel. Aber so 5-7% halten wir derzeit für angemessen. Aber wie schon erwähnt, es geht eher darum zu sagen, das habe ich strategisch, weil es auch ein Eigenleben hat. Und um vielleicht eine Frage vorwegzugreifen, die noch nicht gestellt ist, aber vielleicht wäre es eh gekommen. Das ist auch das, was mir an Gold gefällt. Und mir an Bitcoin nach wie vor nicht gefällt, dass Bitcoin immer dazu neigt, auch dann unter Druck zu kommen, wenn an der Börse sowieso schon Druck da ist. Das heißt, Gold ist schon eine Assetklasse, die noch ein Eigenleben hat. Und daher macht das in der Portfolio-Konstruktion einfach Sinn. Mhm. Produkte in den Vordergrund stellen möchte ich gar nicht zwingen. Wir bieten halt alles an. Also wir haben im Sachwertebereich zwei Angebote. Das eine ist ein Sachwertefonds, der deckt ab Gold, alle Rohstoffsegmente, Industriemetalle, deckt auch ab Immobilien, vor allem Wohnimmobilien und deckt auch Sachwerteaktien. Dann haben wir auch eine reine Sachwerteaktienstrategie, die nur in Aktien investiert, ein 100% Aktienfonds. Dort sind wir natürlich sehr stark in allen Minen unterwegs, Goldminen, Kupferminen, Silberminen. Aber auch in konjunkturresistenten Dingen wie Basiskonsum von Procter & Gamble bis Coca-Cola oder auch in stabilen Dingen aus dem Gesundheitssektor. Das heißt, auch hier sagen wir, Sachwerte sollten einen guten Inflationsschutz und eine hohe Krisensicherheit einfach haben. Aber für jeden Anleger muss man das dann persönlich besprechen. Nicht alles passt für jeden, aber alles ist da, um eben dann die Gespräche zu führen.
Ernst, der größte Bitcoin-Fan bist du ja auch nicht. Wie sehr ist denn, bleiben wir dann also bei Gold, Gold bei deinen Anlegern ein Thema?
Also Gold, bei mir selber immer ein Thema, habe ich schon einige Male erwähnt, ich sehe es immer ein bisschen als Versicherung, das Gold. physisches Gold. Ich sage immer 5-10% in Gold, warum nicht? Ja? Und bei den Kunden ist es ein Thema, es ist jetzt kein Massenthema, aber es ist ein Thema, wir bieten hier auch einen Goldsparplan an, wo man physisch in Gold ansparen kann, Monat für Monat, und das wird sehr rege in Anspruch genommen. In Goldmine-Aktien eher reduziert, was ein bisschen ein Thema auch noch ist, das ist Xetra-Gold natürlich, das man auch relativ günstig investieren kann.
Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei meinen Studiogästen fürs Hiersein. Ich hoffe, für euch da draußen war Interessantes dabei und würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. Verabschiede mich von Ernst Huber von der Schellhammer Capital Bank.
Robert, vielen Dank wieder fürs Dabeisein.
Und speziell bei unserem Expertengast Aldous Wögerbauer, der uns seinen Blick auf das Marktgeschehen mitbrachte und entsprechende Anlagelösungen dazu.
Vielen Dank.